Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Andrea Gerg.
Herzlich willkommen. Väter und Söhne, so heißt nicht nur ein berühmter Roman, sondern diese Konstellation, die zieht sich durch die gesamte Weltliteratur. Was es in aktuellen Neuerscheinungen zum Thema zu sagen gibt, das schauen wir uns heute an. Wer gerade selbst was bauen will, der merkt, dass manche Lieferketten nicht mehr funktionieren und Rohstoffe knapp werden. Das gilt auch für Papier, was ja den Verlagen schon eine ganze Weile zu schaffen macht. Darum ging es auch gestern bei einer Pressekonferenz des Börsenvereins des Buchhandels. Denn die Papierkrise hat sich durch den Krieg in der Ukraine nochmal verschärft, weil viel Holz als Rohstoff auch aus Russland und der Ukraine kommt. Obwohl der Buchmarkt auch junge Leser dazugewinnen konnte, schlägt die Branche jetzt Alarm und fordert die Politik auf, vorerst auf Mehrwertsteuer bei Büchern und Zeitungen ganz zu verzichten. Ludger Fittgau berichtet.
Die Materialkosten für Bücher sind im Mai diesen Jahres in die Höhe geschossen, die Druckkosten um rund ein Fünftel gegenüber dem Vorjahresmonat. Der Preis für Druckpapiere und Pappen für Buchdeckel lag sogar um fast 60% höher. Dafür gibt es mehrere Ursachen, so Peter Kraus vom Kleff, Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins. Zum einen habe es bereits seit Jahren eine sinkende Nachfrage nach Papieren für den Buchdruck gegeben. Viele Papierfabriken stellten die Produktion für den Buchdruck ein und liefern stattdessen Kartons für den rasant steigenden Onlinehandel.
Und es gibt enorme Rohstoffengpässe, weil Russland und die Ukraine sehr viel Hölzer aus Wäldern, hoffentlich aus nachhaltig bewirtschafteten Wäldern, zugeliefert haben. Und diese Rohstoffe fehlen einfach. Letzter Punkt ist, dass es auch eine Knappheit an recyclingfähigen Papieren gibt.
Das habe auch mit sinkenden Auflagen bei den Zeitungen zu tun, so Peter Kraus vom Kleff. Zu den Beschaffungsengpässen kommt die Konsumzurückhaltung vieler Menschen im ersten Halbjahr dieses Jahres auch beim Bücherkauf. Vor allem die Buchhandlungen in den Innenstädten bekommen das zu spüren. Dort ist die Zahl der Käuferinnen und Käufer im Vergleich zu der Zeit vor der Pandemie ohnehin um rund ein Fünftel zurückgegangen. Viele Lesende stöbern nicht mehr nach unbekannten AutorInnen in Bücherregalen, sondern kaufen Bestseller im Onlinehandel, so Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels. Das gehe vor allem zu Lasten unbekannter Autorinnen und Autoren.
Dementsprechend machen auch die Verlage natürlich eher die sicheren Titel als die neuen Unbekannten. Das ist aber der andere Teil der Zukunft, nämlich neue AutorInnen entdecken. Und das macht mir etwas Sorgen. Das Abseitige, das Mutige, das Innovative kommt in solchen Phasen eher zu kurz. Und das brauchen wir aber für die Zukunft.
Aktuell bringen jedoch die Top 10 Titel der Bestsellerliste etwa in der Belletristik fast 40% des Branchenumsatzes. Hoffnung auf wieder mehr Vielfalt bei der Buchproduktion macht der Branche nun vor allem die Buchmesse Frankfurt am Main im Herbst. Börsenvereinsvorsteherin Karin Schmidt-Friedrichs.
Die Frankfurter Buchmesse ist ja nicht nur Treffpunkt der Branche und Lizenzmenschen, sondern die Frankfurter Buchmesse ist auch ein Kommunikationsanlass und ein Aufmerksamkeitsanlass, nämlich das Gespräch über Bücher zu inspirieren und loszutreten. Und das kann sie ganz sicher, also das ist in unserer Macht und da werden wir auch alles tun, was in unserer Macht steht.
In der Macht der Politik liege es jedoch, die enormen Preissteigerungen für die Branche abzufedern, die ohnehin keine allzu großen Gewinnmargen habe. Peter Kraus vom Kleff, der Hauptgeschäftsführer des Börsenvereins, fordert von der deutschen Regierung, die Möglichkeiten, die die EU-Gesetzgebung aufgrund des Krieges in der Ukraine nun einräume, auch zu nutzen.
Der ECOFIN, also der Rat der europäischen Finanzminister, hat zugelassen, dass 7 bestimmte Sparten mit einem signifikant niedrigen Mehrwertsteuersatz belegt werden können, bis zu 0. Wir fordern daher 0% Mehrwertsteuer für Bücher und Zeitungen, Erzeugnisse inklusive elektronischer Publikationen und dazu hinaus eine strukturelle Förderung bestimmter Maßnahmen für die Branche, für unsere Kultur- und Wirtschaftsbranche.
Zu dieser strukturellen Förderung sollen gut durchdachte und finanziell gut ausgestattete Programme für die Belebung der Innenstädte gehören, so Peter Kraus vom Kleff. Als kulturelle Anziehungspunkte und sogenannte zweite Orte neben dem Homeoffice könnten gerade Buchhandlungen bei der Revitalisierung der Stadtzentren eine wichtige Funktion übernehmen. Karin Schmidt-Friedrichs, die Vorsteherin des Börsenvereins, ist selbst Verlegerin. Sie sieht vor allem die Zukunft der kleinen Verlage mit Sorge.
Die natürlich auch nie große Reserven haben bilden können, auch meistens keinen plötzlichen Bestseller haben. Es gibt Verlage, die inzwischen schon Fundraising-Konzepte gefahren sind. Das tun die ja nicht aus irgendeiner Idee heraus. Jetzt kann man das leidensfähig nennen, man kann das aber auch begeisterungsfähig genug nennen, als dass die nicht per se aufgabebereit sind. Aber eine gewisse Sorge schwebt mir schon durch den Kopf.
Die Hoffnung sind die jungen Leserinnen und Leser bis 19 Jahren. Ihre Zahl ist in den Pandemiejahren um rund ein Viertel gewachsen. Gerade im Homeschooling haben die Jugendlichen das Medium Buch wiederentdeckt.
Ludger Fittgau berichtet aus Frankfurt, wo der Börsenverein sich zur Lage der Buchbranche geäußert hat. Über Geschlechterrollen und Definitionen von Geschlecht wird viel und zum Teil erbittert diskutiert. Und damit geht ja einher, dass vieles längst nicht mehr selbstverständlich ist. Uns interessieren heute mal nur die Väter und wie aktuelle Bücher, Väterbücher über das Vatersein nachdenken. Florian Werner hat sich da schlau gemacht. Er ist Philosoph und Autor, häufig bei uns im Programm und selbst Vater zweier Kinder. Er hat sich stapelweise Väterbücher angesehen. Ist das jetzt nochmal ein neues literarisches Phänomen, dass der Buch Mark da den Familienmann für sich entdeckt?
So ganz brandneu ist es dann, glaube ich, doch nicht. Es ist ja vor 14 Jahren, 2008, von dem Philosophen Dieter Thomae, damals die große Studie erschienen, Väter, eine moderne Heldengeschichte, wo er also der Krise des modernen Pater Familias, den es ja nicht mehr so gibt, wie es ihn früher in der schlechten alten Zeit mal gab, nachging. Dann 2020 von einer amerikanischen Anthropologin, Anna Machen, hat ein sehr schönes Buch geschrieben, Papa werden. Da geht es also darum, warum überhaupt männliche Exemplare der Gattung Homo sapiens nach der Begattung nicht einfach sich aus dem Staub machen, wie das ja sonst im Tierreich oft der Fall ist, sondern bleiben und eben Vater werden können, immerhin. Genau, das heißt, es gibt schon etliche Bücher dazu, aber in der Dichte, in der wir es gerade erleben, gab es das nicht. Also es war gerade im vergangenen Herbst eine sehr schöne Torte der Wahrheit, so ein Tortendiagramm in der Zeit. Da ging es um die Frage, woran erkennt man, dass eigentlich jemand ein neuer Vater ist? A, an der Windeltasche, die er immer mit sich rumschleppt, B, an der Tupperdose mit Apfelschnitzen oder C, am Buch, das er darüber geschrieben hat. Und C ist natürlich richtig, ne? Es werden sehr viele Bücher geschrieben. Ich habe hier gleich 7 Stück mitgebracht.
Und geht es da auch so ganz um so ganz grundsätzliche Fragen? Also gestern hatte ich ja hier eine Rezension zu einem Buch, wo es darum ging, wer kann quasi Kinder überhaupt zur Welt bringen? Also da geht es ja wirklich ums ganz, ganz Grundsätzliche. Geht es auch darum, was ist überhaupt ein Vater, warum gibt es die überhaupt und so weiter?
Ich würde sagen, es geht weniger um solche ganz großen globalen Fragen, sondern eher auch um das konkret Praktische, nämlich wie bewältigt man eigentlich den Alltag als Vater heute? Ich glaube, wenn man diese Bücher, die ich mitgebracht habe, so ein bisschen unterteilen würde, kann man sagen, es gibt so 2 große Gruppen. Erstmal die so Sachbücher, die sich der Frage widmen, wie kann man nicht nur ein guter Vater sein, sondern auch in einer Beziehung, dann in dem Fall meistens zur Frau gedacht oder immer zur Frau gedacht, ein gleichberechtigter, guter Partner sein, der eben auch bei der Care-Arbeit seinen Schärflein beiträgt. Wissen wir ja, das ist leider immer noch in den allerseltensten Fällen, ich glaube 14% der neuen Väter sind dann auch wirklich neue Väter der Fall. Da wäre also ein Buch zu nennen von Tobias Moorstedt, also einem Autor und Journalisten aus dem Taunus, Wir guten, schlechten Väter, warum Männer sich erfolgreich gegen Familienarbeit wehren und warum wir das dringend ändern müssen. Also die These steht auch gerne schon im Untertitel des Buches. Ein sehr solide, recherchiertes Thesenbuch, würde ich sagen, mit vielen anschaulichen Infografiken. Dann gibt es von Fabian Söthoff, einem Musikjournalisten, vor allem beim Musikexpress, ein Buch Väter können das auch. Es ist Zeit, Familie endlich gleichberechtigt zu leben. Auch sehr fundiert dieses Buch, aber eher so etwas hip und flockig geschrieben, also frei nach Radiohead heißen die Kinder dann oft irgendwie Kid A und Kid B. Und dann noch das dritte Buch dieser Sachbücher, sozusagen ein Klassiker von Jesper Juul, dem berühmten dänischen Familientherapeuten, der vor einigen Jahren gestorben ist. Das Buch Mann und Vater sein. In der Tat, ich habe es gerade erwähnt, Jesper Juul ist tot seit einigen Jahren. Es ist die Neuauflage eines bereits bestehenden Buches, eine aktualisierte Neuauflage.
Aber gibt es denn auch so Sachen, wo sich die quasi Väter und Söhne miteinander auseinandersetzen?
Genau, das ist fast, würde ich sagen, so ein neues Genre, so das dialogische Vater-Sohn-Buch, also wie so ein Gespräch unter Männern, aber auf Buchlänge und eben in geschriebenem Text. Da ist erschienen von Benjamin und Andreas Liebert, also Benjamin Liebert, berühmt geworden, Crazy. Damals mit dem Roman Crazy, seitdem aber auch 7 weitere Romane geschrieben. Sein Vater Andreas Liebert, also der bei der Zeit ist, der das SZ-Magazin gegründet hat, also ein sehr erfahrener Magazinjournalist auch. Die haben gemeinsam geschrieben das Buch Mit dir, Vater und Sohn auf den Straßen des Lebens. Ein zweites Buch in dieser Vater-Sohn-Dialog in diesem Genre wäre von Hosea Ratschiller und seinem Vater Klaus Ratschiller, Den Vater zur Welt bringen. Hosea Ratschiller, ich glaube in Deutschland nicht so bekannt, in Österreich ist er sehr populär, also sehr berühmter Kabarettist, Schauspieler und auch Radiomoderator. Und dann noch das letzte Buch in diesem Genre von Oskar Seifert, einem noch ganz jungen Autor, 15 Jahre alt, vom Privileg, einen kranken Vater zu haben. Erstmal ein paradox anmutender Titel. Tatsächlich ist es auch weniger ein Dialog. Also der Vater ist an Alzheimer erkrankt, kann sich also gar nicht mehr richtig äußern. Der Sohn hadert natürlich mit diesem Verlust des Rollenvorbilds. Und die Beiträge des Vaters, die bestehen dann in so Holz- und Wurzelskulpturen, die sind als Fotos in dem Buch enthalten. Das ist natürlich auch wieder holzallegorisch, hochallegorisch, weil gerade der Baum natürlich traditionell immer wieder so als Metapher für die Familie und vielleicht auch den Pater Familias gedacht wird. Ne? Mein Sohn ist aus demselben Holz geschnitzt wie ich und der Apfel fällt nicht weit vom Stamm und so weiter. Ja.
Aber es geht tatsächlich in all diesen Büchern, die sich angeguckt haben, immer eben nur um Männer, um Väter, Söhne, Enkel und so weiter.
Also es geht immer um Väter. Es geht zum Glück nicht immer nur um Söhne. Ich sage es mal zum Glück, ganz böse. Tatsächlich, das 7. Buch habe ich noch gar nicht erwähnt. Das heißt einfach Väter, Geschichten über den wichtigsten Mann der Welt. Eine Anthologie im Diogenes Verlag erschienen. Das fällt so ein bisschen raus aus diesem Schema, was ich eben aufgemacht habe. Zum einen, weil es das einzig wirklich genuin literarische Buch ist. Es geht also um literarische, fiktive Texte. Zweitens, es ist eine Anthologie von verschiedensten Autoren und Autorinnen. Und da kommen eben dann tatsächlich auch mal Frauen zu Wort. Also nicht nur Peter Stamm oder Jan Brandt, sondern auch Dilek Güngör, Luzi Fricke, Nora Gantenbrink und viele andere mehr.
Aber schon auffallend, dass nicht jetzt auch Frauen oder Töchter über ihre Väter schreiben. Was denken Sie, woran das liegt?
Da bin ich auch drüber gestolpert. Ich nehme mal an, Sie haben es eben schon erwähnt, die Krise natürlich des biologischen Essentialismus oder der, was heißt Krise, wird natürlich sehr in Frage gestellt, auch zu Recht sozusagen, wer kann überhaupt Mann oder Vater sein, aber gerade beim Genre des Vaterbuches scheint dann doch eben das biologische Geschlecht und das soziale Geschlecht eine wahnsinnig wichtige Rolle zu spielen. Ich glaube, das liegt schon an dem Imitationsverhalten, was ja in der Kindheit und Jugend sehr wichtig ist, also, und da streben dann offensichtlich immer noch Söhne sehr ihren Vätern nach und Töchter eher den Müttern. Das wird zumindest in diesen Büchern auch immer wieder thematisiert, also gerade bei Oskar Seifert mit dem Alzheimer-kranken Vater, dass er darüber klagt, dass der Vater eben kein Rollenvorbild mehr sein kann, eben nicht der starke Vater, den er sich wünscht, oder Fabian Söthoff, der sagt, ich hab vieles von meinem Vater gelernt, er ist ein guter Typ, aber Windeln wechseln und kochen, das habe ich garantiert nicht von ihm gelernt. Und dann noch so als harte Zahl, diese bringt Tobias Mohrstedt in seinem Buch zu Gehör, dass 40% aller Väter heutzutage einfach überhaupt kein Rollenvorbild für sich sehen. Also bei ihren eigenen Vätern schon gar nicht, aber auch sonst in der Medienlandschaft. Also mehr als zwei Drittel aller Väter wissen überhaupt nicht, nach welchem Rollenvorbild sie eigentlich überhaupt leben und handeln sollen.
Es war ja jetzt eine ganze Reihe von Büchern, die Sie uns so vorgestellt haben. Gab es denn irgendwie einen Text auch da, wo Sie sagen würden, der ist jetzt wirklich herausragend, der hat mir besonders gut gefallen?
Ich muss gestehen, das Buch von Benjamin Liebert und Andreas Liebert hat mich dann doch sehr schnell gepackt. Ich glaube zum einen, auch weil man einfach merkt, das sind wirklich zwei Vollprofis am Werk, ne, die das seit Jahrzehnten machen, und das liest sich wie so eine sehr gut geschriebene Magazingeschichte, eben auf Buchlänge über den Alltag von Vater und Sohn, also immer teilweise mit einer Stimme geschrieben, dann auch wieder mit konkurrierenden Stimmen von Benjamin und Andreas, Vater und Sohn. Besonders gefreut habe ich mich über eine Episode, da schreiben sie über eine gemeinsame Eselwanderung in der Uckermark, wo sie irgendwie ihr Verhältnis festigen wollen, und über die Krisen mit diesem Esel. Wahrscheinlich hat mich das so berührt, weil ich selber auch mal vor einigen Jahren mit meiner Familie, nicht mit meinem Vater, sondern meinen Kindern und meiner Frau, eine Eselwanderung gemacht habe. Und genau, das haben, glaube ich, sehr viele. Aber eben auch gemerkt habe, am Verhältnis zum Esel, da zeigt sich, glaube ich, sehr deutlich, ob man Autorität hat, ob man Geduld hat, das Nachsicht, stimmt. Persuasionskraft, ob man vielleicht ein guter Vater auch sein kann.
Sie haben ja auch selbst über Elternschaft geschrieben, zusammen mit Ihrer Frau Svenja Flasspöhler. Sie haben auch selbst eben natürlich zwei Kinder. Haben Sie denn trotz dieser Expertise da jetzt noch mal was gelernt bei der Lektüre?
Ja, auf jeden Fall. Das bleibt dann bei 7 gut geschriebenen Büchern doch nicht aus. Ich glaube, ich habe mich besonders gefreut über eine Sache, die ich bei Hosea und Klaus Rathschiller gelernt habe in dem Buch »Den Vater zur Welt bringen«. Die denken eben auch sehr sprachphilosophisch nach und da geht es dann irgendwann um dieses Wort »bemuttern«, wo sie feststellen, wir sagen alle »bemuttern«, aber »bevatern« gibt es nicht. Und dann schlagen sie eben diesen Neologismus vor, man soll mehr vatern. Und sie definieren das ganz kurz. Vatern bedeutet, dass man den Nachkommenden dabei hilft, all das Viele, was Welt ist und was dunkel sein kann, dieses andere nicht mit Angst und Vorbehalt oder mit Abwertung aufzunehmen, sondern mit Interesse. Das fand ich eine sehr schöne Definition. Ich glaube, die ist auch noch ergänzungsbedürftig. Der Vater muss dann doch auch mal die Windeln wechseln oder das Breilein kochen natürlich oder andere profane Tätigkeiten. Aber dieser Gedanke, dass sozusagen dieses Rollenverhalten ganz tief auch in der Sprache steckt und dass wir das aufbrechen müssen, den fand ich sehr gut. Und deswegen habe ich beschlossen, ab heute meine Kinder auch endlich zu bevatern.
Sehr gut, Florian Werner. Vielen Dank für dieses Gespräch. Und die Titel der Bücher, über die wir gesprochen haben, die finden Sie auch auf unserer Homepage unter www.deutschlandfunkkultur.de. Tolle Entdeckungen lassen sich ja immer wieder auf unserer Krimi-Bestenliste machen. Aktuell ist ein Titel von Tesh Oar auf Platz 6 eingestiegen. Sein Krimi, Wir die Überlebenden, darin geht es um einen Mord im heutigen Malaysia und um einen Blick auf die Welt der illegalen Arbeitsmigranten. Sonja Hartl verrät mehr.
Neue Krimis.
Der chinesischstämmige Malaysier Ahok hat einen Mann erschlagen und wurde dafür verurteilt. Er hat zu Beginn von Tesh Oars Wir die Überlebenden seine Haftstrafe sogar schon abgesessen. Und nun ist er wieder auf freiem Fuß und erzählt einer Soziologiestudentin aus seinem Leben. Sie will herausfinden, was viele Menschen in Ahoks Umfeld interessiert. Warum hat er diese Tat begangen? Es ist also nicht das Wer, das in diesem Roman für Spannung sorgt. Tatsächlich ist es aber auch nicht das Warum. Ahok sagt es von Anfang an, er hatte eigentlich gar keinen Grund und man kann ihn hier beim Wort nehmen. Es lief vor der Tat ganz gut für ihn. Er hatte sich zum Vorarbeiter auf einer Fischfarm hochgeschuftet. Doch dann erkrankten die billigen Arbeiter aus Bangladesch an Cholera und er brauchte dringend neue Arbeitskräfte, damit er selbst seinen Job nicht verliert. Und in einem Moment brechen die jahrelangen Demütigungen, die angestaute Wut und der enorme Druck, der auf ihm lastet, aus ihm heraus und er schlägt immer wieder auf einen illegalen Arbeiter ein. 3 Jahre hat er für diese Tat bekommen. Denn sein Opfer hat in dieser Gesellschaft nur einen Wert, solange er seinen Körper zur Verfügung stellen konnte. Wir, die Überlebenden, erzählt anhand eines einfachen Mannes aus Malaysia die Geschichte eines globalen Verbrechens. Ahok und der Mann, der getötet wird, sie sind beide Opfer des Kapitalismus. Ahok glaubt wie so viele, dass er mit harter Arbeit und stillem Leiden aufsteigen kann. Tatsächlich aber kann niemand diesem ausbeuterischen System entkommen. Den Preis zahlen die einfachen Menschen und die Umwelt. Die Einzige, die dank Ahok aufsteigen wird, ist die Soziologiestudentin, die aufgrund ihrer privilegierten Eltern in den USA zur Universität gehen konnte und am Ende dann doch keine wissenschaftliche Studie schreibt, sondern einen True-Crime-Roman. Denn mit Leid lässt sich Geld verdienen, solange man ohnehin schon welches hat. Der Kapitalismus ist also der wahre Mörder und große Gewinner in diesem Roman. Und zu lesen, wie sich dessen menschenverachtenden Logiken, wie sich Rassismus und Ausbeutung in Menschenleben einschreiben, ist spannender und schmerzhafter als viele andere Serienmörderromane.
Auf Platz 6 unserer Krimi-Bestenliste ist Tesh Oar mit Wir die Überlebenden, aus dem Englischen übersetzt von Po Chiao und Roberto de Hollanda, erschienen im Luchterhand Verlag.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
In Ländern, die politisch tief gespalten sind, wie die USA oder Ungarn, da reichen diese Konflikte oft bis in die Familien hinein. Ob das auch in der Familie der Fall ist, von der der ungarische Schriftsteller Ferenc Bornás erzählt, das weiß Jörg Plath. Er hat bis ans Ende unseres Lebens gelesen. Dieser Roman habe ich gelesen, der wird so als Geschichte einer Familie angekündigt. Was ist denn das für eine Familie?
Das sind eigentlich zwei Familien und wenn es ein Familienroman sein soll, dann ist es wirklich ein sehr ungewöhnlicher, muss man sagen. Die eine Familie ist die des Erzählers, der heißt Sebastian Paulich, wird Chebi genannt. Und die andere ist die seiner späten Liebe. Er ist über 50, hat sich endlich verliebt in Lil, die aber nicht heiratet. Und das ist natürlich ein Skandal für die sehr katholischen Eltern, für Vater und Mutter. Und es ist nicht der einzige Skandal in dem Buch.
Und die zweite Familie, die Sie angedeutet haben?
Na, die erste Familie, die ist eigentlich die wichtige, muss man sagen. Das ist die von Chebi. Er ist mit 9 Geschwistern aufgewachsen in großer Armut. Fast alle Geschwister haben inzwischen Kinder, Chebi natürlich nicht. Auch schon Enkel manche. Und Chebi hat kurz bevor der Roman einsetzt ein Buch über seine Kindheit geschrieben, in dem er den Vater einen Diktator, einen Despoten nennt. Der liest das Buch zwar nicht, natürlich nicht, aber er liest eine Rezension und er bricht daraufhin den Kontakt zu Chebi erbost ab. Und dann stirbt kurz darauf die Mutter an Krebs und vielleicht auch an dem Kummer, den ihr Chebi bereitet hat, das weiß man nicht so recht. Und dann wird Chebi nicht mal vom Vater, natürlich nicht, aber auch nicht von den Geschwistern benachrichtigt davon, dass die Mutter gestorben ist. Und so geht's weiter. Also da wird ein Familienleben von Konfliktunfähigen geschildert. Vater, dieser rüstige Alte, der schließt seine Äußerungen immer mit einem Pax ab, was aber nicht Frieden heißt, sondern eigentlich nur Ruhe jetzt. Und dann gibt es die Kinder, die sind längst erwachsen, aber die ordnen sich entweder slawisch unter oder sie weichen aus, ins Ausland oder ins Glücksspiel, in den Alkohol, ins Geld. Und treffen sie sich, dann werden Intrigen gesponnen. Also es gibt eine vergiftete Atmosphäre, alle sind verletzt, alle sind gedemütigt, suchen es aber zu verbergen und sprechen nicht darüber. Und jede Begegnung ist eigentlich sowohl Gunstbeweis wie Erniedrigung, denn immer fehlt jemand, immer wird jemand ausgeschlossen. Und es gibt eine Szene, die hat mich wirklich dann umgeworfen. Ivan, der älteste Bruder von Chebi, der vollbringt bei der Hochzeit seiner Tochter das Kunststück, alle Geschwister und ihren Anhang einzuladen und damit Billigwein und Pogatschen abzuspeisen, dann auszubüchsen, klammheimlich, und nebenan im fürstlichen Restaurant zu speisen mit dem Hochzeitspaar. Was natürlich einer der 50 Zurückgelassenen merkt und es auch gerne mitteilt.
Also offenbar eine Geschichte voller Demütigungen und Verletzungen und Konflikte. Wie erzählt der Autor denn das? Was ist das für ein Erzähler?
Ja, das sind sehr lebendige Szenen, immer getrieben aus dieser Demütigung heraus, immer getrieben aus diesem Strudel, den die Familie auch für Chebi darstellt. Aber es gibt für ihn ja einen Ruhepol. Es gibt diese zweite Familie mit Lil, mit seiner Geliebten. Und das ist eine ganz andere Familie. Die kommt aus der akademischen Intelligenz Ungarns. Und alle sind dort sehr interessiert an Literatur, an Musik und Kunst. Und sie pflegen gemeinsame Erinnerungen aus der Vergangenheit. Sie erzählen sich dauernd Geschichten. Diese Geschichten erzählen eigentlich Ungarn seit der Janosch Kadar-Zeit, also nach 56 bis in die Gegenwart. Lil ist auch konservativ. Das sorgt für einige Spannungen, denn Chebi ist ein Linker. Lil arbeitet für einen konservativen Politiker, aber nicht für einen Rechten, die ja an der Regierung sind. Und Chebi hält sich im Gegenteil gerne von der Politik fern. Also das ist auch ein Stimmungsbild, muss man sagen, aus einem tief zerrissenen Ungarn.
Und ist das so ein typischer Roman für diesen Autor? Haben Sie schon mehr von ihm gelesen und würden sagen, ja, das rundet jetzt mein Bild nochmal so ab?
Ja, es gibt ganz neue Aspekte in diesem Werk von Bornás, muss man sagen. Es gibt ja zwei Romane von ihm bisher auf Deutsch, nämlich Der Neunte und Ein anderer Tod. Und das sind außerordentlich niederschmetternde, düstere Romane, in denen der Erzähler meist auch ein Autor ist und versucht auszubrechen aus diesem Leben. Da taucht auch schon der Vater auf, dieser Despot, der da Votivbildchen im Sozialismus verkauft, also für die Kirche arbeitet. Und das ist natürlich halblegal, wenn nicht ganz illegal. Es gibt große Armut mit diesen 10 Kindern. Es gibt eigentlich so gut wie gar nichts für sie. Sie freuen sich schon, wenn sie von der Schule zurückkommen, heißt es einmal in dem einen Roman, wenn der Schornstein mal raucht, denn dann ist Wärme da, sonst ist da keine Wärme, auch im Winter. Und Dieses Buch hat auch diese Selbstzweifel, diese Schuldgefühle, diese Selbstzerstörung, die da immer auch im Hintergrund wirbelt. Aber jetzt gibt es durch Lille endlich auch etwas Licht in diesen Verliesen einer traumatisierten Seele. Und das Ganze ist ähnlich wie diese ersten beiden Romane, die wir auf Deutsch lesen konnten. Von ihm fünf gibt es ja auf Ungarisch. Von einer großen Intensität. Und das muss man sagen, also diese Intensität, diese Selbstzerfleischung und aber auch dieser Strudel dieser Familie, die Schibi immer wieder hineinzieht in all diese Skandale, in die Aufregung, in das Beschweigen, in die Denkverbote, in die Intrigen. Und dieser Versuch, da rauszukommen, er arbeitet nur als Wachmann und schreibt nebenbei oder versucht zu schreiben, das Schreiben kommt auch nicht so recht vom Fleck, das ist großartig geschildert. Diese Intensität ist wieder da und sie ist auch so übersetzt von Eva Sador.
Also offenbar zu Recht gelobt, steht ja auch auf der SWR2-Bestenliste ganz oben.
Ja, zu Recht gelobt.
Jörg Plath über den Roman Bis ans Ende unseres Lebens von Ferenc Bornasch, aus dem Ungarischen übersetzt von Eva Sador. 509 Seiten hat das Buch und erschienen ist es im Schöffling Verlag.
Straßenkritik.
Mein Name ist Klaus Naujoks. Ich bin mit meiner Frau, meiner Tochter und der Enkeltochter hier für ein paar Tage in Garmisch. Mein absolutes Lieblingsbuch, zwar schon ein Klassiker, aber nichtsdestotrotz, ist die Blechtrommel von Günter Grass. Ich mag es einfach, seiner Sprache zu folgen und auch teilweise in Sequenzen einfach zu verharren, das Buch zuzumachen, ein paar Minuten drüber zu sinnieren und dann nochmal zwei, drei Seiten weiterzulesen und das Buch dann wegzulesen. Aber ich bin mittlerweile beim 8. oder 9. Mal oder so. Ich weiß, dass der Autor polarisiert. Ich finde aber seine Art zu schreiben revolutionär innerhalb der deutschen Literatur. Das Thema als solches, Aufarbeitung der Kriegszeiten, ist einfach schlichtweg in meinen Augen das Beste, was die deutsche Literatur in den letzten Jahrzehnten hervorgebracht hat. Punkt.
Klaus Naujoks liest in Garmisch die Blechtrommel von Günter Grass als Taschenbuch bei DTV erschienen. 816 Seiten hat das Buch und es kostet 14,90 Euro. Auf die gemeinsame kulturelle Identität soll sich die Europäische Union immer besinnen. Das wird in jeder Krise beschworen und dass in der Hinsicht durchaus Luft nach oben ist, das fiel auch dem Amerikanisten George Blaustein auf, als er nach Amsterdam kam, um dort an der Uni zu unterrichten. Er ist einer der Gründer einer neuen europäischen Literaturzeitschrift, die European Review of Books. Die erste Ausgabe ist jetzt erschienen. Finanziert wird sie mit Hilfe des Europäischen Kulturfonds der Universität Maastricht und 93.000 Euro, die im letzten Jahr durch eine Crowdfunding-Kampagne zusammengekommen sind. Nora Karches hat sich die erste European Review of Books angeschaut. Wie ist denn so Ihr erster Eindruck? Versteht man gleich, was die Macher sich so dabei gedacht haben, was sie vorhaben mit diesem Heft?
Ja, also wenn man die so in die Hände nimmt, diese Zeitschrift, dann merkt man, dass das eine Zeitschrift ist, die vor allem eins möchte, und zwar groß denken. Also das sieht man schon am Umfang, 250 Seiten. Das ist eine Zeitschrift, die kommt im Buchformat daher. Und zur Ausrichtung dieser Zeitschrift, da steht prominent im Vorwort dieser Satz: We want the brilliant essay. Also wir wollen den brillanten Essay. Und ich dachte da beim Lesen, oh, da nehmen die Macher den Mund aber ganz schön voll. Aber dann gibt es eben auf derselben Seite im Vorwort diese Aufforderung. Da steht unten am Seitenrand in großen Buchstaben Cut Open. Also man muss erst einige Seiten aufschneiden, wenn man weiterlesen möchte. Und wenn man das eben macht, also im Vorwort die nächste Doppelseite auftrennt, dann steht da, die European Review of Books ist natürlich als Projekt vollkommen unmöglich. Und genau so funktioniert diese Zeitschrift. Also da werden die ganz großen Themen, die Diskurse, die Utopien aufgerufen, aber alles wird gleichzeitig so ironisch gebrochen.
Und was erwartet Sie dann, wenn Sie anfangen zu lesen, die brillanten Essays schon auf Seite 1?
Ja, also die Essays sind auf Englisch, manche eben davon zusätzlich im Original. Das sind exklusiv veröffentlichte Texte, was eben die fiktiven Texte angeht. Das sind eben die Essays und es werden auch Bücher rezensiert, die teilweise, und das ist interessant, noch gar nicht in anderen Sprachen übersetzt sind. Also da kann man nennen den ersten Artikel, der stammt von der ukrainischen Autorin Oksana Forostina. Und sie rezensiert das Buch eines ukrainischen Historikers, der schreibt über die Ukraine als Nation. Und dieses Buch, das erklärt, dass die Ukraine eben 2022 nicht plötzlich zum Epizentrum der Weltgeschichte geworden ist, sondern dass es da eine historische Konstante gibt. Dann gibt es noch einen intimen Brief, den die schottische Schriftstellerin Ali Smith an den großen George Orwell geschrieben hat. Und dann noch, auch das fand ich sehr interessant, ein Essay von Walter Grünzweig. Er ist Kulturwissenschaftler und er schreibt über Robert Habeck nicht als Vizekanzler, sondern eben als Autor. Also Habeck hat ja mehr als 20 Bücher bereits veröffentlicht. Und diese Parallelen zwischen den Büchern und seiner Politik, denen geht dieser Essay nach. Und dann ein letztes Wort eben noch zum Innenteil. Also dieser Innenteil, das sind die Seiten, die man aufschneiden muss. Und das ist so der Ort, wo die Farbe explodiert. Also da gibt es Filmstills, da gibt es bunte Zeichnungen und eben auch einzelne Texte in der Originalsprache.
Aber jetzt haben die sich ja quasi das Europäische schon in den Titel reingenommen, die Macher. Wie vermittelt sich das dann inhaltlich? Also wo schlägt sich das nieder?
Ja, also dieses Europaverständnis der Macher ist wirklich ein weit gefasstes. Also die Redaktion hat ihren Sitz in Maastricht in den Niederlanden. Der Vertrieb ist in Großbritannien. Also man sieht schon von der Produktion her, das ist ein europäisches Projekt. Um Europa geht es auch auf dem Instagram-Account oder Profil der Zeitschrift. Da schreibt die Redaktion, ihr Europa sei das der Geflüchteten, das Europa mit Euro, das Europa ohne Euro, das posteuropäische Europa. Ja, und bei einem derart weiten Begriff davon, was Europa ist, da kann man dann eben auch Lyrik auf Koreanisch drucken.
Sie haben ja gesagt, 250 Seiten, also ein richtig dickes Ding. Da können Sie uns natürlich nicht alles erzählen, was toll war. Aber gab es denn so einen Text oder Essay, wo Sie gedacht haben, ja, das hat sich jetzt echt gelohnt, dafür diese Zeitung sich zu holen?
Ja, das gab es tatsächlich. Also wenn ich da einen Beitrag herausgreifen müsste, dann wäre das On Learning to Write Again von Adania Shibli. Adania Shibli ist eine palästinensische Autorin in der Diaspora. Vor kurzem ist ihr Roman Eine Nebensache in Deutschland erschienen, also man könnte sie kennen. Und On Learning to Write Again erzählt von einer Schreibkrise. Diese Schreibkrise wurde ausgelöst 2014 durch einen Anruf. Und damals war die Autorin gerade mit ihrer Familie aus Berlin nach Ramallah gezogen. Und dieser Anruf, das ist ein maschineller Anruf der Israeli Defense Forces. Und von diesem Anruf behält sie vor allem einen Satz. Und zwar, sie sind ordnungsgemäß gewarnt worden. Und sie mutmaßt dann, dass dieser Anruf dazu dient, vor einem Airstrike Bewohner zu benachrichtigen, dass ihr Haus in Kürze bombardiert wird. Und das ist der Moment, in dem sie versteht, Worte können nichts ausrichten. Also das ist ein hochpolitischer, ein brisanter Text, der literarisch trotzdem funktioniert, eben weil er nah am Erleben der Protagonistin entlang erzählt. Und das ist auch einer der Artikel, die man im Original lesen kann, also auf Arabisch.
Und was ist so Ihr Fazit? Denken Sie, das wird sich etablieren? Das ist ja doch ein Riesenprojekt. Kann das bleiben?
Ja, also ich glaube, dass das funktionieren wird, vor allem in den Ländern, in denen viel Englisch gesprochen wird, also Niederlande, da kommen die Macher ja her, auch Skandinavien. Im Webshop der Homepage ist die erste Ausgabe bereits ausverkauft. Ich bin mir allerdings nicht ganz sicher, ob sich dieses Magazin auch in Deutschland etablieren wird, eben weil diese 250 Seiten vorwiegend auf Englisch schon eine Packung sind. Also das ist keine Zeitschrift, die man einfach so in einem vollbesetzten Abteil der Deutschen Bahn weglesen kann.
Nora Karches, vielen Dank. Und wer jetzt Lust bekommen hat, auch mal in die neue European Review of Books zu schauen. Die erscheint dreimal im Jahr und kostet 19 Euro.